Sehnsucht nach Wiederkunft. Ja, nach was sehnen wir uns denn da eigentlich? Ist uns bewusst, wer da wiederkommt? Ein König auf einem weißen Pferd, ein Krieger mit einem blutigen Gewand und ein Richter mit einem scharfen Schwert. Ich möchte mit uns gleich in den Text von heute reinstarten, in Offenbarung 19, und ihr könnt gespannt sein auf die Predigt. Es geht um die Wiederkunft Jesu, und der Text ist sicherlich auf eine Art und Weise auch einseitig, beziehungsweise er behandelt einfach einen Aspekt von der Wiederkunft Jesu im Detail. Aber wir wollen uns diesen Text gemeinsam anschauen. Johannes, der Apostel, er schreibt diesen Text der Offenbarung, und die ganze Offenbarung ist voll mit Bildern und Visionen, was am Ende passieren wird, am Ende dieser Welt. Und wir befinden uns mit Kapitel 19 ganz am Ende von diesem Buch. Wir haben viel gehört von der Verfolgung und von dem Gericht Gottes. Wir haben über feuerrote Drachen gelesen, über das Tier, über die Hure Babylon und über die Gemeinde, die von diesen Monstern verfolgt wird und in diesem ständigen, unermüdlichen Kampf verwickelt ist. Und jetzt ist alles bereitet, dass der Erlöser, dass Jesus wiederkommt. Und auch wir warten ja sehnsüchtig auf diesen Erlöser, dass er wiederkommt. Und ich möchte lesen aus Offenbarung 19, die Verse 11 bis 21. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leine. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit einem eisernen Stab. Und er tritt die Weinpresse der Krim des Zorns Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige, Herr der Herren. Es fällt unmittelbar auf in dem Text, dass von Jesus hier die Rede ist. Wir hören vom Wort Gottes, vom König der Könige, von dem, der treu und wahrhaftig ist. Alles Begriffe, die auch Johannes sonst für Jesus benutzt. Es ist eine unglaubliche Darstellung von Jesus, vielleicht die epischste Darstellung, die wir haben von dem verherrlichten Jesus, der wiederkommen wird. Ein König auf einem weißen Pferd, der König der Könige mit vielen Diademen auf seinem Haupt. Ein Krieger in einem blutigen Gewand, der einen gerechten Krieg führt und den Zorn Gottes auf die Erde bringt. Und ein Richter, der mit seinem scharfen Schwert Gerechtigkeit bringen wird, der einen eisernen Stab in seiner Hand hält und der mit seinem flammenden Blick die Herzen der Menschen erkennt und richtet. König, Krieger und Richter. Weißes Pferd, blutiges Gewand und scharfes Schwert. Wir wollen an diesen drei Begriffen uns entlanghangeln, an dem Text, und schauen, was das für eine Person ist, die da wiederkommt. Weißes Pferd. Wir sehnen uns nach jemand, der auf einem weißen Pferd wiederkommt, diese Wiederkunft des Königs. Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. So hatten die Leute in Jerusalem Jesus schon mal empfangen als ihren König, als er auf einem Esel nach Jerusalem einritt. Ganz menschlich und wenig pompös. Und jetzt? Jetzt öffnen sich die Himmel für Jesus, nicht nur die Tore von Jerusalem. Die ganze Welt sieht, wie Jesus einreitet, unverwechselbar, als der Sohn Gottes, als das Wort Gottes, das Gott selber ist. Und er reitet ein, nicht auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd, als siegreicher König, der ja so viele Diademe auf seinem Kopf hat, dass die Offenbarung hier gerade mal nicht eine Zahl nennt. Unzählbar. Weil seine Königswürde unendlich ist. Und er kommt in Macht und Herrlichkeit, dieser König der Könige und Herr der Herren. Ist uns bewusst, wer da kommt und nach wem wir uns sehnen? Weil es kommt ein gewaltiger König. Ein gewaltiger König auf seinem weißen Pferd. Und ich denke, dass dieses epische Bild, was Johannes hier sieht, ganz wichtig für uns ist, weil es uns bewahrt davor, Jesus einseitig zu sehen. Die Offenbarung lehrt uns eine Zweiseitigkeit von dem, wer Jesus ist. Wie eine Münze, die zwei Seiten hat. Und egal, wie man sie dreht und wendet, es ist die gleiche Münze. Zwei Bilder sind es, wenn man die ganze Offenbarung anschaut, die Johannes sieht, wenn er Jesus sieht. Bis zu diesem Text in Kapitel 19 war das dominierende Bild des vom geschlachteten Lamm. Das ist die eine Seite von der Münze. 18 Mal in der ganzen Offenbarung spricht Johannes von dem Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Und das Lamm symbolisiert das erste Kommen von Jesus. Er kommt in Niedrigkeit, er gibt sich dahin. Er ist das Opferlamm, das am Kreuz gestorben ist. Aber wir sehen schon vor unserem Text, dass dieses Lamm mehr ist als ein Opfertier, weil es heißt, dieses geopferte Lamm wird gleichzeitig Krieg führen. Und wenn es wiederkommt, dann reitet dieses Lamm gewissermaßen auf einem weißen Pferd. Und das ist die andere Seite der Medaille, die uns Johannes zeigt, die er sieht. Den König auf dem weißen Pferd, der in Herrlichkeit und Macht kommt. Das demütige Lamm auf der einen Seite und der herrliche König auf dem weißen Pferd auf der anderen Seite. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Bei seinem ersten Kommen, da kommt Jesus als Baby in Schwachheit. Wehrlos kommt er auf diese Welt und er reitet auf einem Esel. Und begleitet wird er von seinen Jüngern. Und er stirbt am Kreuz als Opferlamm. Sein Blut wird vergossen für die Vergebung der Sünden. Und nun, bei seiner zweiten Ankunft, da kommt er in Herrlichkeit und Macht und Kraft. Und er reitet auf einem weißen Pferd, begleitet von einer Heerschar von himmlischen Truppen. Und diesmal wird nicht sein Blut vergossen, sondern er ist es selbst, der das Blut vergießt und die Gerechtigkeit und das Gericht Gottes bringt. Und ich glaube, was wir in dem Text sehen und was uns vielleicht auch zur Vorsicht warnt, ist, dass wir nicht zu einseitig von Jesus reden und ihm dadurch kleinreden, ihm nicht gerecht werden, dass wir nur auf das Kreuz schauen, nur auf dieses Opferlamm und Jesus gewissermaßen auf seine Menschlichkeit reduzieren. Ja, Jesus wurde Mensch, er war dieses Lamm, er wurde verletzlich, er wurde nahbar, aber er ist auch Gott. Er ist das ewige Wort Gottes, der wiederkommt auf diesem herrlichen, weißen Pferd. Und man kann diese Seite vom Lamm Gottes nicht groß genug machen, die Liebe Gottes, die darin offenbart wird. Aber ich denke, man kann die Liebe Gottes auf Kosten von der anderen Seite, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht Gottes überbetonen. Es sind beide Sachen, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit. Zwei Seiten von einer und derselben Medaille. Und was für eine Bereicherung ist es auch für uns als Christen, wenn wir mit beidem vor den Augen vor Gott treten dürfen im Gebet. Vor dem, der uns ganz nahe ist und vor dem, der in Herrlichkeit auch jetzt schon im Himmel thront. Wenn Jesus kommt, und das macht uns der Text ganz deutlich, dann ist wirklich Furcht und Zittern angesagt. Also so ging es mir zumindest, als ich den Text das erste Mal gelesen habe. Und ich denke, es ist kein einfacher Text, den wir morgendlich jetzt in unserer Bibellektüre uns freuen, dass der auf uns auf dem Tisch präsentiert wird, sondern es ist ein schwieriger Text. Aber es sind feurige Augen. Es ist kein gnädiger Blick, den wir hier sehen. Und es ist jemand, der kommt zum Richten und zum Kämpfen. Es ist jemand, der mit einem scharfen Schwert kommt, das als tödliche Waffe eingesetzt wird. Es ist jemand, der mit einem Stab kommt als guter Hirte, aber es heißt, es ist ein eiserner Stab. Und mit diesem Stab verteidigt er seine Herde, sein Volk und er zerschlägt die Feinde, die seine Herde angreifen. So lesen wir es auch schon in Offenbarung 2. Und er ist der König, der die Weinpresse des Zorns Gottes tritt, der die Feinde Gottes wie reife Früchte zerplatzen lässt. Jesus, der auf dem weißen Pferd kommt, der ist zu fürchten. Eine Furcht, die uns erzittern lässt. Aber gleichzeitig ist es eine Furcht, die uns hoffen lässt. Denn wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann wissen wir, dass der, der furchteinflößend ist, der kämpft auf unserer Seite. Und wie gut ist es, wenn man so jemand Furchteinflößendes an seiner Seite weiß, und wie schrecklich ist es, wenn diese Person gegen einen kämpft. Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit und er reitet als König auf diesem weißen Pferd. Das heißt es, wenn er wiederkommt. Danach sehnen wir uns. Und ein Schriftsteller, ein Theologe, der diese Zweiseitigkeit, denke ich, ganz schön umschrieben hat und auch ganz wunderbar erfasst hat, ist C.S. Lewis in seinem Kinderroman Narnia, beziehungsweise in der Buchreihe. Ich denke, einige von euch kennen Narnia. Wer es nicht kennt, es geht um eine fantastische Welt, in die vier Geschwister eintauchen. Und es ist sehr offensichtlich, dass C.S. Lewis diese ganze Buchreihe schreibt als Analogie für den christlichen Glauben. Und Jesus, Gott, wird dargestellt als einen Löwe, als dieser König Aslan. Und auch die Offenbarung benutzt dieses Bild des Königs von Juda. Und ich denke, der König von Juda, der steht ähnlich wie der weiße Ritter auch für das Furchteinflößende von Gott und von der Wiederkunft Jesu. Und ich möchte euch einen kleinen Abschnitt aus dem Buch vorlesen, ganz am Anfang von dem Buch. Die vier Geschwister sind gerade nach Narnia gekommen, sie entdecken diese Welt und sie sind mitten unter sprechenden Bibern. So was gibt es in einem Fantasy-Roman. Und diese Biber, die erzählen ihnen über Aslan und sie hören das erste Mal von diesem König. Aslan ist ein Löwe. Der Löwe, der große Löwe, sagte Frau Bieber. Oh, sagte Susan, ich dachte, er sei ein Mensch. Ist er denn ungefährlich? Ich wäre nämlich sehr nervös, wenn ich einen Löwen treffen würde. Das wirst du, Liebes, und zwar auf jeden Fall, sagte Frau Bieber. Wenn es irgendjemand gibt, der vor Aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie zittern, der ist entweder mutiger als die meisten oder einfach nur töricht. Das heißt also, er ist gefährlich und nicht zahm, sagte Lucy. Zahm, sagte Herr Bieber. Hast du nicht gehört, was Frau Bieber dir gesagt hat? Wer hat denn jemals etwas von zahm gesagt? Natürlich ist er nicht zahm und ungefährlich, aber er ist gut. Er ist der König, das sage ich dir. Natürlich ist er nicht zahm und ungefährlich, aber er ist gut. Er ist der König, das sage ich dir. Er ist der Löwe von Juda. Keine Schmusekatze, kein Löwe, den wir zähmen sollen, sondern jemand, der in Macht und Herrlichkeit kommt, der zu fürchten ist, so wie dieser weiße Ritter, so wie dieser Ritter auf dem weißen Pferd. Aber er ist gut. Und auch hier in der Offenbarung lesen wir in Vers 11, er ist treu und wahrhaftig. Und die sich zu ihm bekennen, die werden mit ihm reiten. Nicht gegen ihn, sondern mit ihm. Diese zwei Seiten der einen Medaille. Das Lamm Gottes und dann hier in Offenbarung 19 der weiße Ritter auf dem Pferd. Zum nächsten Schlagwort, das blutige Gewand. Wiederkunft eines Kriegers. Vielleicht der Ausdruck, der am meisten irritiert, wenn man diesen Text liest. In Vers 13 heißt es, und er ist bekleidet mit einem blutigen, im Blut getauchten Gewand. Ein Gewand, das im Blut getaucht ist und tropft von diesem Blut. Und das schon, bevor Jesus in den Kampf zieht. Warum ist dieses Gewand denn schon im Blut getaucht, bevor er in den Krieg zieht? Und wer die Stelle vielleicht kurz liest, könnte meinen, ja, das ist doch ein Zeichen von dem Opfer, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen ist sein Gewand voller Blut. Und ja, das wäre eine Möglichkeit zu sagen, warum dieses Gewand voll Blut ist. Aber ich denke, dass es in diesem Fall nicht die richtige Interpretation ist. Weil es ist nicht das Lamm, was uns hier begegnet, sondern es ist der König auf dem weißen Pferd, der uns begegnet. Und es steht eine Prophetie im Hintergrund von dem Text aus Jesaja, die ich euch nachher auch vorlesen möchte. Und die macht klar, dass dieses Blut am Gewand Jesu, das ist nicht sein eigenes Blut, sondern es ist wahrlich das Blut seiner Feinde. Und das schon bereits vor der Schlacht. Es ist vorhergesagt, dass er gewinnen wird. Es ist eine Vorschau seines Sieges und der Niederlage seiner Feinde. Ein recht makabres, furchteinflößendes Bild. Man könnte sagen, es ist doch irgendwo nicht Jesus-like oder so, wie wir es uns zumindest vorstellen. Und ich möchte euch mit euch gemeinsam diesen Text aus Jesaja 63 lesen, der da im Hintergrund steht. Dort heißt es, wer ist der, der von Edom kommt, von Bozra in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz einherzieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines, der die Weinpresse tritt? Ich habe die Weinpresse allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie mit meinem Zorn und zerstapfte sie in meiner Erregung und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Das spricht Jesus. Ganz schön schwere Kost und auch sehr brutale Bilder, die wir hier lesen in der Bibel. Aber wir sehen, dass es genau das ist, wie auch Jesus uns hier gezeigt wird. Denn in Vers 15 spricht auch Johannes oder sieht auch Johannes diese Weinpresse, von der auch Jesaja redet. Da heißt es in Vers 15, er tritt die Weinpresse der Grimm des Zorns Gottes des Allmächtigen. Jesu Gewand ist besudelt von dem Blut seiner Feinde, das er in seinem Zorn und in seiner Vergeltung, oder die er in seinem Zorn und seiner Vergeltung zertreten hat. Und das Spektakuläre ist, dass Jesu Kleid rot ist, im Unterschied geradezu den Truppen, die in weißen Kleidern kommen. So heißt es in Vers 14, und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reinen Leine. Noch viel stärker wird der Kontrast ersichtlich von dem roten Gewand von Jesus und von dem weißen Gewand der Truppen. Und diese Truppen, könnte man meinen, sind vielleicht die Engel, aber wenn man sich den ganzen Kontext anschaut, redet auch direkt davor im Kapitel 18 von diesen weißen Kleidern der Gläubigen. Diese Truppen des Himmels, die in weiß gekleidet sind, das ist die Gemeinde, das sind die Gläubigen, das sind wir. Ist uns bewusst, wer da kommt, in dem blutigen Gewand, besudelt von dem Blut seiner Feinde, weil er das Gericht und den Zorn Gottes auf Erden bringen wird. Und vielleicht stellen wir uns die Frage, ja, warum muss dieser Krieg denn so blutig sein? Und ich möchte ja zwei Antworten, zwei Gedankenanstöße geben. Das erste, Gott ist wirklich heilig und gut, deshalb hasst er das Böse. Wenn die Brutalität dieser Sprache uns eins zeigt, dann zeigt es uns, wie sehr Gott die Sünde und das Böse verabscheut, ja hasst. Und wenn er das Böse so brutal straft, dann zeigt es eigentlich nur, wie gut und wie heilig Gott ist im Kontrast dazu. Gottes Maßstab ist so unvorstellbar hoch, er ist so heilig, dass selbst die kleinste Sünde, das kleinste Böse, das kleinste Übel die ewige Strafe verdient hat. Und für uns scheinen viele Dinge nicht so böse. Und wir würden vielleicht auch nicht sagen, dass sie in die Weinpresse des Zorns Gottes gehören. Aber das liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns. Weil wir noch nicht verstanden haben oder weil wir vielleicht nicht klar vor Augen haben, wie heilig und wie gut, wie groß Gott ist. Gott straft nach seinem unglaublich hohen Standard. Aber wir dürfen uns gewiss sein, dass er in all dem nicht ungerecht straft. Und auch sein Krieg, den er führt, ist nicht ungerecht. So heißt es in Vers 11, und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Und die Gerechtigkeit bezieht sich auf beides, auf sein Gericht und auf sein Krieg führen. Gottes Krieg ist ein gerechter und ein guter Krieg. Es ist ein Krieg, wie wir ihn nicht kennen. Es gibt keinen menschlichen, gerechten und guten Krieg. Es gibt nur einen göttlichen, gerechten und guten Krieg. Nur Gott weiß, wie man in Heiligkeit und in Reinheit zornig sein kann, ohne dass man seine Güte und seine Liebe verliert. Es ist was wir als Menschen nicht kennen, was auch für uns unvorstellbar ist, aber wovon dieser Text spricht. Und der zweite Gedanke ist, Gott liebt ernsthaft, deshalb vergilt er das Böse. Und wir haben es davor schon gehört, als Hannes den Text gelesen hat, dass ein Retter erwartet wird, der Israel befreit und die Feinde Gottes zugrunde richtet. Die Feinde Gottes. Gottes Zorn, der ist von Liebe motiviert. Und ich möchte ein Zitat anführen von einem Theologen aus den USA, Timothy Keller, der diesen scheinbaren Widerspruch von Liebe und Zorn Gottes, finde ich, recht gut auflöst und zeigt, dass Liebe ohne Zorn gibt es gar nicht. Liebe bedeutet immer auch Zorn. Und er schreibt dazu Folgendes. Alle Personen, die lieben, werden manchmal auch zornig. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Liebe. Wenn sie einen Mensch lieben und es miterleben, wie er von anderen zugrunde gerichtet wird oder sich selbst zugrunde richtet, werden sie wütend. Die Bibel sagt, dass Gottes Zorn ein Ausdruck seiner Liebe zu und Freude an seiner Schöpfung ist. Böses und Ungerechtigkeit erzürnen ihn, weil sie Unfrieden und Zerstörung in diese Schöpfung tragen. Aus Liebe zu seiner Schöpfung, aus Liebe zu seinen Geschöpfen, die er beide gut geschaffen hat, erzürnt er über die Zerstörung, die über das, was er gut geschaffen hat, kommt. Das Böse, das eine Zerstörung von dem Guten mit sich bringt. Lieblos wäre es, wenn man diese Zerstörung sieht und mit Gleichgültigkeit ignoriert. Das Gegenteil von der zornigen Liebe Gottes, das ist eine Gleichgültigkeit, die letzten Endes die ultimative Form von Hass ist. Die ultimative Form von Hass ist Gleichgültigkeit und die steht gegenüber dem Zorn Gottes, der aus Liebe motiviert ist. Jesu Zorn ist eine Antwort auf die Ungerechtigkeit, auf die Zerstörung, die seiner Gemeinde, seiner Herde widerfahren ist. Die Offenbarung spitzt sich zu. Für 18 Kapitel, kann man sagen, hat Gott Leid zugelassen an seiner Gemeinde und jetzt setzt er dem am Ende. Jesus ist der gute Hirte und als guter Hirte hat er einen eisernen Stab, mit dem er die Feinde Gottes zerschlägt und abhält, seine Gemeinde zu reißen. Will er seine Gemeinde auf Ewigkeit auf einer grünen Aue haben und an dem frischen Wasser, dann muss er das Böse ein für alle Mal zerschlagen, zerstören, zerschmettern. Jesu Gewand ist in Blut getaucht. Und das von der Gemeinde, das ist weiß. Und so bedeutet diese Brutalität, die wir sehen, die Jesus ausführt, für uns nochmal zwei andere Sachen. Das erste ist, dass wir auf den Sieg Jesu vertrauen können. Treu und wahrhaftig, dieser Name, den spricht, der wird Jesus hier zugesprochen in der Offenbarung in Vers 11. Wenn wir das Übel in unserer Welt sehen, ja auch Corona sehen, dann sehen wir durch dieses Wiederkommen von Jesus, dass wir daran nicht verzweifeln müssen. Jesus kommt wieder und das ist gewiss und er ist treu darin in seiner Wiederkunft und er wird dem Bösen ein Ende bereiten. Wenn wir hier Corona-Fachjargon anwenden, könnte man sagen, mit der Wiederkunft von Jesus bringt er die ewige Quarantäne. Die ewige Quarantäne für das Böse, für Unrecht, für Neid, für Hass, für Zorn, für Krankheit, all das sperrt er weg. Er zerschlägt es. Er schmeißt es in den feurigen See. Und darauf können wir vertrauen. Und das Zweite, was daraus folgt, ist ein Paradox. Man könnte ja meinen, so ein gewalttätiger Gott, so ein gewalttätiger Jesus, wer dem nachfolgt, der wird sicherlich auch gewalttätig sein. Aber was wir daraus sehen, ist, dass Gottes Gewaltsamkeit uns freisetzt, gewaltlos zu sein. Paulus fordert im Römerbrief seine Hörer auf: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Die Rache, die Vergeltung Gottes, die gehört allein ihm selbst. Jesus ist derjenige, der im blutigen Gewand dasteht. Seine Gemeinde als die himmlischen Herrscher, die sind weiß. Jesus macht die blutige Arbeit. Und ich bin bei dieser Frage auf einen dritten Theologen gestoßen, der viel zitiert wird in dem Kontext. Und das ist ein kroatischer Theologe, der heißt Miroslav Volf. Und der hat die Schrecken des Kosovo-Kriegs selber miterlebt und schreibt darüber, wie es ja diesen gewaltvollen Gott braucht, um wirklich gewaltlos zu sein. Und ich möchte euch ein längeres Zitat von ihm vorlesen. Er schreibt: Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu ächten, besteht darin, darauf zu bestehen, dass Gewalt nur dann legitim ist, wenn sie von Gott kommt. Meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken. Aber es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. In einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden von Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen. Es gibt einen Hunger nach Gerechtigkeit, den wir in unserer behüteten Welt uns kaum vorstellen können. Er hat es erlebt im Kosovo-Krieg. Die Leser von der Offenbarung, die haben es auch erlebt. Bevor die Offenbarung geschrieben ist, war Nero Kaiser in Rom. Und er hat Christen als Fackeln benutzt, um seine Festspiele auszuleuchten. Christen wurden in Tierhäute getan, wurden den Tieren vorgeworfen, sie wurden ans Kreuz genagelt und sie wurden lebendig als Fackeln angezündet. Ein Hunger nach Gerechtigkeit, wenn dein Sohn ermordet wird, wenn deine Tochter vergewaltigt wird, die sich nicht einfach mit einfachen Plattitüden wie »Ja, Gewalt ist doch keine Lösung« stillen lässt. Doch mit der Gewissheit, dass Jesus kommt und richtet und Vergeltung bringen wird, dass er das scharfe Schwert in seiner Hand hält, kann man sein Schwert niederlegen und sagen: Nein, Jesus ist derjenige, der vergilt. Und er wird es auf eine heilige und gerechte Art und Weise tun. Und damit sind wir beim letzten und dritten Schlagwort, das scharfe Schwert des Gerichters, der wiederkommt. Wir lesen in Vers 15 und dann später in Vers 21 nach dem Text, den ich zu Beginn vorgelesen habe. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Vers 21, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Jesus richtet mit dem Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht. Sein Wort ist seine Waffe, sein Gericht. Er spricht diesen Gerichtsspruch und dadurch wird unmittelbar sein Gericht auch ausgeführt. Was er spricht, das geschieht. Es ist ein Punkt, wo jede Frage, wie ein gerechter Gott und ein gütiger Gott zusammenfinden, zu einem Ende kommen. Jede Theodizee kommt zu Ende, weil Gott spricht Recht. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist sicherlich auch nicht die populärste Lehre des Christentums in unserer Zeit. Ein Gott der Liebe, ja. Ein Gott des Gerichts, eher weniger. Aber wenn wir uns nochmal überlegen, wer dieser Richter ist, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir was ganz Spektakuläres. Und ich möchte damit die Predigt schließen. Wir sehen was ganz Spektakuläres. Jesus ist Richter auf der einen Seite und gleichzeitig ist er der Gerichtete. Er ist ein gerichteter Richter. Und gerade das qualifiziert ihn auch, gerecht und gut Gericht zu sprechen. Denn das Gericht, das Jesus spricht, hat er selber durchlebt. Der Schrecken, das Blutige von dem Gericht, das wir hier lesen, was Jesus bringt, das ist der gleiche Schrecken, die gleiche Gewalt, die er durchlebt hat. Mit zitternden Knien ist er vor Gott getreten. Er schwitzte Blut und Wasser, als er im Garten Gethsemane Gott bittet: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und wie wir auch in der Johannes-Offenbarung lesen, ist dieser Kelch, von dem Jesus spricht, gerade der Kelch des Zorns Gottes, der gefüllt ist mit dem Wein des Zorns, der Wein entstanden in der Weinpresse des Zorns Gottes, die Jesus später selber tritt. Jesus hat am Kreuz die ganze Strenge des göttlichen Zorns ausgehalten. Er wurde zerschlagen, er wurde verwundet von Gott selbst, wie wir in Jesaja 53 lesen. Er hat alle Äußerungen des Zorns Gottes, und wir lesen in Offenbarung 19 ein paar von diesen Zeichen, was es heißt, mit dem Zorn Gottes konfrontiert zu werden. Er hat all das erduldet. Jesus ist der gerichtete Richter. Und er war bereit, diese Strafe, die er später selber vollziehen wird, auf sich zu nehmen. Und er war das bereit, für jeden von uns zu tun. Diese Strafe, die er nachher ausspricht, auf sich zu nehmen. Und Johannes sieht nachher, wenn der Kampf stattfindet, sieht er nur zwei Truppen. Es gibt die Truppen des Himmels, die Jesus folgen in ihren weißen Gewändern, und es gibt die Truppen, die zu den Feinden Gottes gehören, die nicht ihn als Jesus, als ihren Herrn bekennen. Und wenn man zu den Truppen des Feindes Gottes gehört, dann wird Jesus sie in all seiner Blutigkeit richten. Aber wenn man zu den Truppen im Himmel gehört, dann hat Jesus in all seiner Blutigkeit am Kreuz stellvertretend diesen Tod, dieses Gericht, diesen Zorn auf sich genommen. Jesus reitend auf einem Pferd und Jesus als das Lamm Gottes. Beides vereint in der einen Person. Ist uns bewusst, wer da kommt? Sehnsucht nach Wiederkunft. Wen erwarten wir? Wir erwarten einen König auf einem weißen Pferd. Wir erwarten einen Krieger mit einem blutigen Gewand. Und wir erwarten einen Richter mit einem scharfen Schwert. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dich bekennen als den Herrn über unser Leben. Und wir sehen eine Vision von deinem brutalen und schrecklichen Gericht. Und wir sehen, was du für uns durchlitten hast, was du auf dich genommen hast für uns. Wir möchten dir dafür danken, wir möchten uns mehr danach ausstrecken, dich ja als diesen Krieger, als diesen König, als diesen Richter anzuerkennen. Und bei all dieser Schrecklichkeit freuen wir uns drauf, dass du wiederkommen wirst. Gerade in so Zeiten wie Corona, wenn ja, wir auch das Böse der Welt und auch das Böse von Menschen erleben, freuen wir uns umso mehr, dass du dein gerechtes Gericht bringen wirst, dass du Platz schaffst für eine neue Welt, ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Tod. Und deshalb beten wir, dass du bald kommst. Amen.